Es ist die längste Pause FGK, die wir hinter uns gebracht haben. Endlich. Und das ist auch ganz gut, weil erstens guter Zeitpunkt, um zurückzukommen. Zweitens ist auch so dann halt in den letzten 4 Wochen viel passiert, was wir mal bereden mussten.
Ja, yeah, wir haben gedacht, jetzt haben wir euch genug und lang genug warten lassen und haben tatsächlich heute auch beide Redebedarf. Natürlich viel über die deutsche Nationalmannschaft gesprochen, zum einen sportlich, zum anderen, was das Drumherum angeht, haben über das ein oder andere Interview von Julian Nagelsmann, so rumgesprochen, und euch dann hinten raus noch ein Update aus der Sportwelt gegeben. Wir haben einen neuen Afrika-Cup-Sieger, die Formel 1 dreht frei, die hat bei Bundesliga, ist richtig spannend. Und die Golden State Warriors werden dann 2027 auf jeden Fall Champion werden.
Ja, weil also nach 27 ist das Championship-Fenster dann zu. Aber in 27, da kann es noch was geben. Aber die genaue Analyse, die folgt jetzt natürlich messerscharf geliefert von uns.
Der kommt an! Mach ihn! Mach ihn! Er macht ihn! Mario Götze! Was war das?
Schiri ist, weiß nicht, Digga. Soll der Cornflakes 10 gehen, aber.
Noch ein!
Großartig! Vettel ist Weltmeister 2-10.
You have a timeout. The side not to use a Curry. Wait a time! Oh, what a shot from Curry!
Ich habe fertig.
Der Dienstag, der 31. März, ist es mittlerweile 19.21 Uhr und wir sind zurück aus unserer x-ten unangekündigten Pause. Bang, bald beide Fäuste. Ihr habt uns vermisst, seid doch ehrlich.
Ja, vor allem eine 4-wöchige Pause. Also ich glaube, so lang war die Pause tatsächlich noch nie. Also wirklich noch nie. So, wir hatten ein bisschen Terminfindungsschwierigkeiten. Erste Woche weiß ich gar nicht mehr warum, aber da hat es auf jeden Fall nicht funktioniert. Zweite Woche waren wir dann im Urlaub und wollten da dann halt auch einfach mal Urlaub machen. Dritte Woche war dann, keine Ahnung, es war die ganze Zeit irgendwas. So, und deswegen hat es sich tatsächlich einfach nicht angeboten, wofür wir uns natürlich trotzdem zutiefst entschuldigen. Das ist nicht unser Anspruch und nicht unser Standard. Ab jetzt sind wir aber wieder wöchentlich zurück für euch.
Ja, und ach, also so eine unangekündigte Pause, die immer mal wieder ums Eck kommt, gehört zu jedem guten Podcast dazu.
Das Ding, ja, vor allem zu jedem guten Spontan-Podcast.
Ja, wobei wir sind mittlerweile, glaube ich, wirklich auch also in der Rangliste weit nach unten abgerutscht, was so die Häufigkeit angeht. Oder vor allem, was die, also wir kündigen unsere Pausen halt nicht mehr an. Die anderen machen immerhin so einen kleinen Reminder, gut, nächste Woche ist der und der im Urlaub oder nächste Woche hat der und der eine OP, das war jetzt Belli Rumlarum so, deswegen haben die, glaube ich, mal ausgesetzt. Wir sind einfach immer relativ sang- und klanglos, jetzt für einen Monat weg. Das war natürlich zu viel, aber du hast es gerade schon gesagt. Es hat irgendwie nicht sollen sein. Ist jetzt nicht so, dass wir uns irgendwie gar nicht ausgetauscht haben oder gar nicht gesehen haben. Ich meine, wir waren zusammen im Urlaub. Wir hatten uns dann auch immer mal wieder im Office, aber es hat irgendwie nie für einen Podcast-Termin gereicht. Und das soll jetzt nicht eine Ausrede sein, wir arbeiten so krass viel, sondern es hat irgendwie zeitlich und thematisch hat es nie reingepasst. Aber trotzdem wussten wir, glaube ich, beide, dass diese Woche passieren muss. Wir haben auch viel zu bereden tatsächlich. Ich glaube auch viel über dieselben Themen zu bereden. Und deswegen freue ich mich, dass wir wieder zurück sind.
Ja, ich freue mich auch drauf, weil also zwischendrin sind auch schon immer mal wieder so eine Themen aufgeploppt, wo ich gesagt habe, oh ja, das wird sich jetzt eigentlich schon anbieten. Aber nö, von mir aus soll es dann doch schon so eine Ausrede sein, dass wir einfach krass viel gearbeitet haben. Also, weil ist ja aber auch so. Also,
es ist nicht mal gelogen, ja.
Es lag schon einfach viel, viel auf dem Schreibtisch, aber ja, lassen wir uns natürlich nicht lumpen an einem Dienstagabend um 19 Uhr, leider noch vor den letzten Spielen der WM-Quali, uns dann wieder zurückzumelden, weil heute Abend hat Italien tatsächlich das Potenzial, zum dritten Mal in Serie eine WM zu verpassen und da hätte ich sehr gerne drüber geredet, solches passieren.
Ja, wirst du es dir reinziehen, weil ich habe tatsächlich gedacht, dass die auch jetzt schon um 8, ich glaube, Hinspiele waren nämlich irgendwie so 18:45 auch schon, aber ich habe gerade auch nochmal reingeguckt und sind ja geile Matchups dabei. Also wir müssen jetzt so ein bisschen in die Zukunft gucken. Natürlich, ich werde wirklich den absoluten Konsumenten-Move machen. Ich werde mir auf dem einen Screen hundertprozentig natürlich die Türkei gegen Kosovo angucken. Und das ist jetzt gar nicht bei mir so ein krasses Hate-Watch-Ding, sondern ich würde mich tatsächlich wirklich freuen, wenn die Türkei mit dabei ist bei der WM, weil ich das nochmal also für mich, ich fand die bei der EM geil, jetzt nicht nur spielerisch, sondern auch von drumherum. Ich meine, wir leben in einem Land mit, wie viel, 3-4 Millionen Türken. Also da kommst du ja automatisch nicht dran vorbei. Ich finde das schon irgendwie geil, die fiebern dann nochmal anders mit. Deswegen drücke ich denen heute die Daumen. Und dann gucke ich mir natürlich aber auch Italien gegen Bosnien an. Tatsächlich auch eine gute Beziehung. Einer meiner besten Kindheitsfreunde war Bosnier. Das war damals früher immer so, wir hatten kein Sky und die hatten immer hier damals schon dieses gute IPTV. Also die hatten irgendwie alles auf ihrem Fernseher und dann ging es immer dahin 15:30 Bundesliga gucken. Und irgendwann hat sich das dann auch so rausgespielt. Bei denen waren Länderspiele früher auch schon immer so Heiligtum, Mann. Also wenn Bosnien ein Länderspiel hatte, dann war da Großfamilie am Start und dann hat man da das den ganzen Tag über zelebriert. Und ich habe das dann auch 2-3 Mal bei denen gemeinsam mitgemacht und mitgeguckt. Und denen würde ich so eine WM schon auch irgendwie gönnen. Und ich würde es auch irgendwie Italien gönnen, dass sie nicht dabei sind.
Ja, also da muss man ja auch einfach dazu sagen, der Nationalstolz wird in Osteuropa auch einfach nochmal anders groß geschrieben. Da erzähle ich jetzt auch niemandem was Neues mit. Aber jetzt gerade so ein bisschen besonders, so habe ich es zumindest mitbekommen. Kann ich jetzt auch mal aus dem Nickerchen plaudern. Hier für alle, die sagen, das mit dem Arbeiten ist nur eine Ausrede. Ich komme jetzt oder vollende jetzt meinen 4-Stunden-Podcast-Marathon. Also ich habe vorhin 2 Folgen EHF-Podcast aufgenommen, dann gerade noch mal einen anderen privaten 15:30 Podcast und dann jetzt mit Martin zusammen. Und den EHF-Podcast nehme ich zusammen mit der serbischen Handball-Legende Andrea Lekic auf. Und die meinte schon, ey, es wird auch seitdem sich Bosnien qualifiziert hat fürs Finale jetzt gegen Italien, wird auch bei uns in Serbien über nichts anderes mehr geredet. Und selbst der Balkan steht zusammen. So, und damit das passiert, muss wirklich schon einiges im Land unterwegs sein. Ja, und ich würde mich auch einfach extrem auch für Bosnien freuen. Wir waren da ja vor kurzem erst mit der Nationalmannschaft und ja. Hab die als cooles Fußballvolk kennengelernt. Ja, und wenn Eisen Edin es tatsächlich mit der Nationalmannschaft zur WM schafft, dann wäre das doch tatsächlich eine ganz schöne Geschichte. Und vor allem, also ist jetzt ein bisschen doof, weil ihr schon schlauer seid als wir, aber sollte Italien das Ding heute verlieren, steht einfach fest, dass bis 2030 deren letztes K.O.-Spiel bei einer Weltmeisterschaft das gewonnene WM-Finale 2006 war. Und das will nicht in meinen Kopf rein, das ist so absurd, ne? Aber 2010 Gruppen aus, 2014 Gruppen aus, 18 nicht qualifiziert, 22 nicht qualifiziert, ja, 26 steht in den Sterne.
Und halt in diese Rechnung, die du gerade aufgemacht hast, ploppt so random Europameister 2021. Die einfach so einmal Europameister geworden und dann wieder weg von der Bildschirmfläche. Weil die waren ja auch 2024 bei der EM, bei uns waren die ja auch, ich glaube, sind dann gegen Spanien rausgegangen. Also waren ja auch irgendwie Chancen oder zumindest jetzt nicht tief irgendwie drin im Turnier. Aber diesen 2021er Titelrun, den hast du einmal noch gegen die Engländer mitgenommen. So schön im Elfmeterschießen England nochmal vermöbelt. Aber davor und danach kam wirklich nicht mehr so viel.
Italien ist im Achtelfinale gegen die Schweiz raus. Aber ey, gegen die Schweiz kann man mal verlieren, oder?
Kann man mal verlieren. Naja, wir haben ja immer noch gegen die Schweiz gewonnen. Aber ja, wir können wegen mir auch. Ich wollte einmal noch kurz fragen, weil ich das gerade bei Kicker gesehen habe, um mir nochmal so ein kurzes Update zu holen. Weißt du, warum Italien auswärts spielen muss? Also jetzt, die spielen ja in Bosnien. Also ist das gelost worden oder einfach. Oder waren die Bosnier in der Gruppe irgendwie besser oder weißt du auch nicht?
Absolut keine Ahnung. Also da so tief stecke ich dann da auch nicht drin. Aber ja, eine Truppe muss auswärts spielen und dann finde ich es tendenziell auch eher cooler, nach Pokalgesetz zu gehen und zu sagen, der Niederklassigere darf heimspielen. So wird es natürlich nicht sortiert worden sein, aber ja, für die Bosnier freut es mich, weil für die ist jetzt heute halt Nationalfeiertag, ne?
Ja, und also ich sehe gerade auch, Türkei muss auch auswärts im Kosovo ran. Und für die gilt ja genau dasselbe. Wenn das für Bosnien Nationalfeiertag ist, dann ist es für Kosovo ja irgendwie auch eine. Ey, und Kosovo ist natürlich, defensiv kenne ich da kein Schwein, aber offensiv ist das schon eine geile Truppe. Da natürlich alles rund um Aslani, der da natürlich wirbeln darf. Also ja, ich freue mich tatsächlich heute auf meinen WM-Playoffs-Abend.
Ja, okay. Wer weiß, vielleicht legen wir das ja spontan gleich noch zusammen. Aber da schnacken wir dann gleich mal drüber. Bleiben aber erstmal bei dem Statement, gegen die Schweiz kann man mal verlieren, weil es uns fast auch passiert wäre. Also wir hatten ein schönes Auswärtsspiel am Freitagabend in Basel, wo ich natürlich auch mit am Start war. Und von 7 schönen Toren kein einziges gesehen habe, weil ich am Freitag tatsächlich an der Trommel war.
Das ist auch, also gib mir mal einmal bitte den Weg, wie du es vom, weil dein Kollege, also Pascal hat man ja auch immer mal wieder im Fernsehen gesehen, der hatte ordentlich Screentime, der quasi da oben auf dem Zaun stand, aber ich dann auch schon so gefragt letztens, ja, wo warst du eigentlich? Also warum hab ich dich nicht gesehen? Und du dann auch stolz meintest, ich war Trommler.
Ja, ich war wundervoller Trommler. Also liegt einfach daran, dass unser etatmäßiger Trommler, der Jan, ist ja mein Bruder, dass der am Freitag nicht konnte und jetzt am Montag auch sein letztes Länderspiel schon für dieses Jahr besucht hat, weil er Vater wird. Und da brauchte er natürlich...
Ein sehr guter Grund.
Ja, auf jeden Fall. In dem Zuge natürlich hier auch nochmal herzlichen Glückwunsch. Aber ja, deswegen konnte er Freitag dann auch noch nicht mitreisen. Und das ist bei uns ein ganz, ganz großes Problem. Wir haben halt keinen Ersatz für irgendeine Position. Und dann muss das irgendjemand machen. Ja, und da war das Blöde, dass dann kein anderer da war, ich aber auch gar kein Problem damit habe und gesagt habe, ja, pff, dann mache ich es, so gar kein Problem. Ja. Vor allem, weil sich die Blockaufteilung eh nicht dafür angeboten hat, dass wir da zu zweit stehen. Also es war nach unten sehr eng zulaufender Block und bei uns ist halt klar, gut, wir stehen ganz unten im Block, so das ist unsere Position. Und da habe ich Pascal dann gesagt, ey, mach, so ich gehe an die Trommel, gar kein Problem. Er trommelt wie ein Dreijähriger, deswegen war das auch die bessere Alternative. Wobei dann direkt vor dem Spiel, also wirklich 5 Minuten vor Anpfiff, der zweite Drumstick gebrochen ist und ich dann wirklich wie ein Dreijähriger mit einem Stick auf diese scheiß Trommel hauen musste. Und das über 90 Minuten durchzuziehen, ist dann tatsächlich schon tough. Ja, aber entsprechend durfte ich am Freitag mal ein bisschen kloppen, anstatt nur rumzuschreien.
Dann, also wenn du schon gesagt hast, dass du quasi vom Spiel wenig mitbekommen hast, hattest du so, also oder woran lag's? Hattest du so einen schlechten Platz, hast du einfach nichts gesehen oder?
Ja, tatsächlich.
Weil man könnte ja, also du standest einfach vor dem Zaun und hast halt deine Trommel geschwungen.
Ja, ja, also der Block geht sehr weit runter und du stehst unten quasi wirklich auf Rasenhöhe dann direkt. Aber da ist dann auch ein relativ hoher Zaun davor. Und ja gut, wenn du auswärts fährst, dann wundert man sich nicht, dass da halt ein paar Zaunfahnen hängen. Aber ich bin's ja jetzt auch nicht anders gewohnt, ne? Also auch wenn ich da meinem Vorsängertum nachgehe, dann erzähle ich euch auch nichts Neues, dann sehe ich auch nichts vom Spiel. Also ich bin da nicht im Stadion, um mir ein geiles Fußballspiel anzugucken. Dann war es halt auch vollkommen okay. Also natürlich, ein paar Sachen sieht man dann schon und sieht man dann auch eher, als wenn man am Megafon ist. Tendenziell kriegst du an der Trommel dann schon noch ein bisschen mehr mit. Aber ja, durch die Standposition war da einfach nichts drin. Aber auch da, ne? Es war ein Testspiel gegen die Schweiz. Da hängt jetzt mein Seelenheil auch nicht von ab.
Ja, aber du hast schon ein, zwei schöne Buden hast du verpasst. Das ist ja, glaube ich, das, was hängen bleibt aus dem Schweiz-Spiel. Flo Wirtz ist ein absolut geisteskranker Ficker. Also natürlich dieses, wo er, glaube ich, im Nachhinein im Interview auch sagt, der war gar nicht so geplant, das 3-2, den er da quasi nach der Ecke...
Den habe ich tatsächlich sogar live gesehen. Also da habe ich dann gerade aufs Feld geguckt, musste mich ein bisschen rumbeugen und habe dann schon gesehen, dass er wunderschön eingeschlagen ist.
Gut, dann hast du ja das schönste Tor gesehen, das 3-3 oder das 4-3 besser gesagt, ist ja dann quasi der entscheidende Siegtreffer hinten raus gewesen. War auch nicht so schlecht. Und deswegen finde ich auch, wenn wir jetzt so ein bisschen aufs Sportliche kommen, ich finde das Schweiz-Spiel, und das hat, glaube ich, Nagelsmann auch danach gezeigt, hat schon irgendwie auch gut gezeigt, wo diese Mannschaft aktuell steht, nämlich, dass sie offensiv sehr gut sein kann, sich aber eben auch in der Offensive auf ein, zwei Namen verlassen muss, die dann irgendwie Geniestreiche rausholen. Und defensiv gilt dasselbe, aber irgendwie im negativen Sinne. Also irgendwie stehen da gute Namen drauf und die können auch irgendwie im Verbund alle gut verteidigen. Aber es ist dann eben doch noch ein sehr, sehr fragiles Konstrukt. Und dann spielt Schlotterbeck zweimal einen Fehlpass und das dritte ist dann auch einfach gut gemacht. Aber ich meine, unterm Strich kassierst du 3 Tore gegen, ja, wahrscheinlich schon irgendwie ein Top-15-Team der Welt, weil die Schweiz, also lass die uns nicht zu schlecht machen, das ist schon okay, das ist schon gut.
Ja, safe. Also vor allem, wenn man halt auch mal guckt, wen die in der jüngeren Vergangenheit geschlagen haben. Ne? Wie gesagt, die haben Italien bei der Europameisterschaft rausgenommen. Gegen England ging es da ins Elfmeterschießen. Ich erinnere mich auch noch dran, dass die 2021, glaube ich, auch einen sehr wilden Run hatten, der bis ins Viertelfinale ging. Wobei, nee, das war WM 22. Da sind sie auch relativ weit gekommen und hatten da auch Frankreich vor Riesenprobleme gestellt. Ja, es ist keine Laufkundschaft. Unser Anspruch muss trotzdem klar sein, dass wir gegen die Schweiz gewinnen. Und zwar deutlich.
Ja, also das deutlich kann ich sogar streichen, aber einfach. Und mich hat eigentlich nur genervt, wie wir so ein bisschen die Tore kassiert haben. Also es waren halt so diese so dumme Leichtsinnstore und dann kann man sich jetzt einreden, okay, ja, bei der WM funktioniert das irgendwie alles besser oder passiert das dann nicht? Dann spielst du gegen Ghana, bekommst, finde ich, genauso dummes Leichtsinnstor da reingeschenkt. Und das macht mir so ein bisschen Bauchschmerzen, wenn du jetzt drauf guckst, ja gut, du hast noch 2 Testspiele und dann ist auch schon WM. Und so viel Zeit ist eigentlich auch nicht mehr. Weil theoretisch, finde ich, ist die Mannschaft, wenn du jetzt mal so im Entwicklungsschritt gehst, wenn du mir jetzt sagen würdest, ey, wir sind Anfang 2025, du hast noch 1,5 Jahre, dann würde ich sagen, fühle ich mich echt extrem wohl. Ich finde, offensiv haben wir Mittel und Wege, jedem weh zu tun. Defensiv gibt denen mal jetzt noch irgendwie so anderthalb Jahre. Das formiert sich schon irgendwie alles. Das sind alles gute Einzelkicker. Denen geben wir jetzt ein bisschen Zeit und dann finden die sich zusammen zu einer Mannschaft und dann wird das eine sehr, sehr gute Weltmeisterschaft 2027. Aber die Ist-Situation ist ja einfach, ja gut, guck mal auf den Tacho, es sind jetzt noch 2 Monate, 3 Monate und dann geht's los.
Ja.
Und da habe ich so ein bisschen jetzt über die beiden Spieler und ich habe sie mir beide angeguckt. Also gestern gut Icon League nebenher ein bisschen laufen lassen, aber man bekommt ja schon relativ viel mit, wenn man sich das auf einem Rechner aufmacht. Da muss ich sagen, bin ich jetzt nicht mehr ganz so positiv, wie ich beispielsweise noch nach einer EM 2024 war, wo ich wirklich fest entschlossen war zu sagen, ey, wir sind wahrscheinlich eines der besten Teams der Welt. Das weiß ich jetzt nicht mehr.
Ja, vor allem, weil das Themen sind, mit denen wir uns auch einfach schon seit Ewigkeiten beschäftigen. Also ich finde, seit 2017 haben wir keine defensive Stabilität mehr und das verfolgt uns. Da mache ich eine Klammer um 2024, weil es da funktioniert hat. So, und da wurde es dann aber auch noch getragen von Spielern wie einem Toni Kroos, der dann halt zurückgekommen ist und einfach offensiv viel Kontrolle reingebracht hat, sodass du in der Defensive gar nicht so viel gefordert wurdest. Und auch ein Robert Andrich war damals noch in einer anderen Form, sodass er heute halt gar keine Rolle mehr spielt für die Nazio. Aber ansonsten beschwere ich mich schon seit Jahren darüber, dass wir kein Innenverteidiger-Duo finden. Und theoretisch, sage ich, haben wir eigentlich 4 Kandidaten, die alle Startelf-Kandidaten sind, die aber alle regelmäßig ins Wanken kommen. Ob es ein Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, ein Toni Rüdiger oder ein Waldemar Anton ist. So, die bringen in der Nationalmannschaft alle nicht konstant ihre Leistung. Und das finde ich besorgniserregend, weil man da jetzt echt schon lange probiert, das den Abwehrverbund zu finden. Und diesmal wurde es versucht, mit Stuttgartern zu stabilisieren. Und das hat halt leider auch nicht funktioniert. Also Joscha Wagnermann hatte die rechte Abwehrseite nicht im Griff. Und bei Angelo Stiller muss ich Nagelsmann leider recht geben. So, weil er hat sich vor dem Spiel hingestellt und als Stiller als erstes nicht nominiert wurde, hat er ja auch gesagt, yo, ich sehe ihn nicht in der Startelf und die Plätze dahinter besetzen wir anders. Jetzt ist er in die Startelf gegangen und sicherlich, da gehören auch noch genug andere Leute mit dazu, aber es steht auch fest, ein Stiller hat den Karren nicht aus dem Dreck gezogen.
Oh, nö, hat er nicht. Ich glaube, wir sind aber in der Gesamtbewertung, wenn du gleich nochmal über das Ghana-Spiel sprechen willst, auch bin ich nicht ganz so negativ eingestellt, weil ich finde, also klar, das erste Tor gegen die Schweiz muss Stiller besser verteidigen, das werden ihm jetzt wahrscheinlich auch 80 Millionen Nationaltrainer schon gesagt haben. Ja. Ansonsten fand ich Stiller gegen die Schweiz offensiv herausragend. Das hat Nagelsmann ja auch unterstrichen, dass er da vielleicht sogar der Beste von den Vieren ist oder von den Fünfen, wenn du jetzt Pascal Groß noch mit reinnehmen willst, den ich wirklich...
Weltkicker.
Ja, also dem weiß ich nicht, was Nagelsmann in dem sieht. Ich sehe da nicht so viel. Ich finde, offensiv ist Stiller wahrscheinlich der Beste. Dass er defensiv seine Schwächen hat, das musst du mir als Stuttgart-Fan nicht erzählen. Der bräuchte eigentlich halt so jemanden neben sich, also der bräuchte jemanden neben sich, der sich halt rund um die Defensive dann eher orientiert. Das Ding ist, denjenigen gibt's nicht, weil sowohl ein Pavlovic als auch ein Metscher, als auch ein Goretzka, ich finde, die sind alle offensiv eher gut. Und das beschreibt vielleicht auch das Grundproblem dieser deutschen Nationalmannschaft. Wir haben sehr, sehr viele gute offensive Kicker. Irgendwie guckt er, also irgendwie ist Kimmich ja auch ein sehr, sehr offensiver Rechtsverteidiger, wenn du so machen willst, weil vor dem 1-0, das Ding geht irgendwie natürlich auch auf Kimmich seine Kappe, weil die rechte Seite ist einfach nicht besetzt, weil Kimmich irgendwo auf einer 6er- und 8er Position rumeiert. Aber das, also ohne jetzt die einzelnen Spieler rauszupicken, und dann kannst du natürlich Schlotterbeck rauspicken, weil der spielt 2 fatale Fehlpässe. Aber darum geht's mir gar nicht so krass zu sagen, ja, okay, guck mal, das war jetzt Fehler von dem und das war jetzt Fehler von dem. Am Ende bleibt er einfach nach 2 Spielen und auch wenn wir jetzt gegen Ghana nur ein Tor kassiert haben, wir hätten auch 2-3 kassieren können, wenn die mal ihre Konter besser ausspielen. Wir sind defensiv einfach, wir sind noch nicht gefestigt und wir haben jetzt 3 Monate Zeit, das irgendwie mit dem Personal, was da ist, hinzukriegen. Und das ist für mich tatsächlich bei all der Diskussion um Undav und Co. und da werden wir gleich auch noch drüber sprechen, das ist für mich die Hauptaufgabe von Nagelsmann. Und daran wird er sich messen lassen müssen. Bekommt er es hin mit diesem Material, was... nicht schlecht ist, das ist jetzt nicht top, top Weltklasse, aber es ist ein sehr, sehr gutes Verteidigermaterial, bekommt er es hin, 5, 6 Menschen zu finden oder 4, 5 Menschen zu finden, die bei der Weltmeisterschaft in der Lage sind, zusammen dieses Tor zu verteidigen. Und daran messe ich ihn tatsächlich, weil offensiv mache ich mir keine Gedanken.
Ja, dann ganz liebe Grüße, ich glaube an Christoph Kramer, der es damals war mit dem Spielermaterial, wo es sich da echauffiert wurde. Bin ich absolut bei dir. Wobei ich es dann halt auch schade finde, so dass sich diese Defizite ja schon im Spiel am Freitag gegen die Schweiz offenbaren. und du einen dabei hast, der hinten eventuell nochmal einen neuen Impuls geben kannst, der das einfach noch nicht zeigen durfte, und das ist Anton Stach. So, und ich habe keine Ahnung davon, wie Stach in der Premier League unterwegs ist. Von dem, was man mitbekommt, hat der eine unheimlich gute Kopfballpräsenz, hat eine unglaublich gute Zweikampfquote. Und da frage ich mich dann wirklich, warum du ihn mitnimmst, wenn du ihn dann nicht ausprobierst. So, wenn man ihm dann halt gar nicht mal die Chance gibt. Weil, keine Ahnung, wenn wir einen defensiven Brecher brauchen und er tendenziell einer ist, der sich auch defensiv mal in Zweikämpfe reinwerfen kann, ja, bitte, dann probier ihn halt mal aus. Dafür sind Testspiele da. So, und das hat nicht funktioniert. Und da bin ich auch natürlich wie die anderen 79.999.999 Bundestrainer auch nicht zufrieden mit. Ja, aber von außen bist du am Ende natürlich immer schlauer, ne? So, ich gebe dir zu 100% recht, die Defensive zu stabilisieren wird eine Riesenaufgabe, weil wenn Dembélé da einmal gegen diese Abwehrreihe ins Dribbeln kommt, dann gute Nacht.
Ja, also das meine ich ja, ich sag jetzt nicht irgendwie, dass die Schweiz keine guten Offensivspieler hat, aber das ist halt schon nochmal eine andere Kragenweite, wenn du dann wirklich gegen das obere Regal aus Europa spielst. Und wie gesagt, ich finde, offensiv können wir da mehr als mithalten, da können wir auch ruhig jetzt mal über ein, zwei positive Dinge sprechen. Also Flo Wirtz, bei all dem Hate, was der abbekommen hat, ist natürlich geisteskrank gewesen, was der am Freitag, also nicht nur wegen den Toren, ich finde auch, ja, wie er das 2-2 von Gnabry vorbereitet, ist eine andere Liga. Und einfach generell, in irgendeiner perfekten Welt wird Musiala hoffentlich bis zur WM fit, und dann sage ich, ja, das ist dann wirklich Top-Niveau, was wir dann bei einer WM auffahren können, wenn du wirklich von dieser Offensive sprichst. Mir ist das auch tatsächlich relativ egal, diese Undav-Havertz-Woltemade-Diskussion, weil ich glaube, dass am Ende schon irgendjemand da vorne in der Sturmspitze spielen wird, der dann am besten wahrscheinlich in dieses Nagelsmann-System reinpasst. Und deswegen, also ich will da natürlich gleich auch nochmal mit dir drüber diskutieren, ob jetzt Undav, ob man dem mehr Spielzeit hätte geben müssen, ob Undav wirklich so schlecht war, wie Nagelsmann das gesagt hat, oder ob er sich dann auch einfach mal an dem einen Tor messen lassen muss, dass er hinten raus schießt und uns dann auch irgendwie so ein bisschen den Arsch rettet. Vorneweg will ich einmal sagen, ich finde uns offensiv wirklich gut, und ich glaube auch, egal wer da hinten raus irgendwie auf dem Feld steht, dann bei der WM, das wird funktionieren.
Ja, da habe ich auch wenig Sorge davor, weil aber auch, und da muss ich auch nochmal einmal in die Bresche springen und sagen, ich habe Flo Wirtz auch das letzte halbe Jahr schon verteidigt, weil der mir viel zu schlecht geredet wurde in seiner Liverpool-Zeit. So, der wurde da in eine neue Liga reingeworfen und hat halt mit zwei Spielern zusammen da in der Offensive gespielt, die einfach das Tor nicht getroffen haben. Also die Anzahl an Torchancen, die Flo Wirtz auch so schon für Liverpool kreiert hatte, die war Wahnsinn. So, und auch in der Nationalmannschaft hat er sich da jederzeit bewiesen und war mir auch viel zu viel, wieder auf ihm rumgehackt wurde. Jetzt ist er aus der Diskussion ja zum Glück auch raus, weil inzwischen ja auch die Scorer wieder dazukommen und er dann jetzt auch spielerisch beweist, dass er aktuell der beste deutsche Spieler ist. Also es gibt keinen, der an Florian Wirtz herankommt. Jamal Musiala hat das Potenzial, aber der ist halt einfach nicht fit. So, und dann wirst du schon die Jungs da vorne bedienen können. Da bin ich absolut bei dir. Wo ich aber halt nicht mit dabei bin, ist zu sagen, es ist vollkommen egal, wer da vorne steht. Weil, also, wenn du immer noch nicht gemerkt hast nach diesen beiden Spielen, dass man da Dennis Undav hätte reinwerfen müssen, dann hast du deinen Job als Bundestrainer verfehlt. So, und auch die ganzen Aussagen von Julian Nagelsmann in Richtung Dennis Undav störe ich mich extrem dran. Weil alles, was ein Julian Nagelsmann sagt, geht irgendwie in die Richtung, ja, Dennis weiß, woran er arbeiten muss, und Dennis weiß schon, warum er hier nicht spielt. Seine Rolle wird sich eh nicht ändern, und Dennis macht nicht genug. Bis zu seinem Tor war er nicht gut. Und in keinem Atemzug wird mal erwähnt, dass ein Kai Havertz 200-prozentige liegen lässt. So, dass er wirklich zweimal komplett alleine vorm Tor auftaucht. Und Dennis Undav kriegt eine schwierige Chance und macht den rein. Ja, der hat auch einen verstolpert, aber er hat sich so verhalten, wie sich ein Topstürmer zu verhalten hat. Sich nämlich nicht davon abbringen zu lassen, wenn du 30 Minuten lang keinen Ball bekommst. Weil der konnte sich auch gar nicht beweisen, wenn er da vorne auch einfach nicht gefüttert wird. So, ja, er war dann hinter einem Nick Woltemade und tendenziell auch eher auf der abfallenden Position. Muss aber sagen, der hat auch nicht sonderlich viel Hilfe in dem Moment bekommen.
Nö, hat er nicht. Ich finde, und da sind wir, glaube ich, einer Meinung, mich stört, was Nagelsmann rund um seine Interviewpräsenz nach beiden Spielen und dann vor allem natürlich auch in Richtung von Undav, also wie er sich da äußert, das stört mich viel mehr dran. Ich finde diesen Punkt, dass man dass man sagen kann, okay, Undav passt aktuell noch nicht so wirklich in dieses Nagelsmann-System und in das System der deutschen Nationalmannschaft, den kann ich schon irgendwie nachvollziehen. Weil er hat einen Punkt, Undav hatte ja in diesen 45 Minuten, die er dann ran durfte gegen Ghana, 10 Ballaktionen vielleicht. Also, und das ist eine andere Rolle, die er beim VfB spielt, auch das, weil natürlich dann viele immer mit dem Totschlagargument kommen, ja, beim VfB ist er wahrscheinlich der Creator in der Zehner oder in der Offensivposition, da spielt er eben nicht diesen klassischen Stürmer, sondern wird da von Hoeneß schon auch irgendwie immer viel als offensiver Allzweckwaffe benutzt. Also da ist es eben nicht nur dieses, okay, und da fällt am Ende den Fuß hin und macht das Tor. Und in der Nationalmannschaft ist er schon eher...
Oder? Weil, also ich gucke nicht so viel Stuttgart.
Na, in Stuttgart ist es schon so, dass Undav auch viel, viel tiefer spielt, sich viel mehr Bälle selber holt. Und das hat jetzt zum Beispiel gestern schon sehr viel Voltemade gemacht von den beiden. Und Undav war schon eher derjenige, der vorne drin stand, der Verteidiger gebunden hat, was auch irgendwie dazukommt, der natürlich irgendwie auch Räume schafft. Aber das fand ich alles gar nicht so schlimm. Mein Gott, am Ende geht es mir drum, der ist ein Stürmer. Und der wird am Ende immer an Toren gemessen. Du hast gerade gesagt, gut, Havertz hat eben diese eine Chance und die macht er vom Elfmeterpunkt, aber hat eben auch zwei, die er liegen lässt. Und dann kannst du jetzt sagen, man, gut, du hast dir deine Chancen mit rauserarbeitet, hast aber auch zwei nicht gemacht. Undav hat eine einzige, finde ich. Hat eine einzige Chance, dass es ein abnormaler Ballkontakt, wie er den Ball abnimmt und dann natürlich auch irgendwie reinmacht. Ich dachte wieder kurz, wer abseits. 89. Minute. Und dann kannst du doch nicht als Trainer hinkommen und dir sagen, ja gut, hat aber halt die 40 Minuten davor kein gutes Spiel gemacht, 3 Ballkontakte, das reicht nicht für eine Startelf. Selbst wenn du es so siehst und dann erzähl ihm das dann irgendwie hinter verschlossenen Türen, aber stell dich doch nicht hin, nachdem du wirklich in der 90. Minute das Spiel 2-1 gewinnst. Der Bre, über den ganz Deutschland, by the way, auch redet, der mit Sprechchören nach 30 Minuten schon gefordert worden ist, der macht das Tor, macht ein schwieriges Tor. Also wir reden nicht von einem Tap-In, sondern macht ein schwieriges Tor. Und du kriegst es nicht über die Lippen, den Bre einmal zu loben? Da sage ich, also da stimmt irgendwie tiefergründig was nicht. Und nochmal, mir geht es nicht mal darum, dass Nagelsmann irgendwie eine Idee hat, wie er Fußball spielen möchte und vielleicht passt Undav da irgendwie nicht rein. Darum geht es mir gar nicht. Es geht mir darum, wie du das an die Öffentlichkeit verkaufst und wie du einfach auch mit dem Jungen umgehst. Weil ich kann mir schon auch vorstellen, so wenn er schon öffentlich so mit dem umgeht, also wie ist das denn in einem Vier-Augen-Gespräch? Also mir fehlt einfach jeglicher Respekt gegenüber eines Spielers, wo mittlerweile, glaube ich, jeder weiß, der kann irgendwie schon wichtig werden. Selbst wenn er nicht mehr in der Startelf steht, aber den wirst du wahrscheinlich in irgendeinem Moment während der WM brauchen. Und dann hast du nicht so mit dem umzugehen, Mann. Und das sage ich ohne VfB-Fanbrille.
Ja, 100%. Also ich unterschreibe zu 100% jedes einzelne Wort, was du sagst. Vor allem, weil mir bei Nagelsmann Extremes fällt. Ich habe das Gefühl, alles, was er sagt, sagt er, um sein Narrativ zu fördern. So, um sich irgendwie da ins Reine zu reden, weil redet dann im Interview nach dem Schweiz-Spiel, fragt er dann, ja, okay, was wollt ihr denn? Wollt ihr einen Spieler ohne Selbstbewusstsein aufbauen oder einen Spieler, bei dem es einfach läuft, den noch weiter fördern? So, da habe ich sowieso auch noch eine Meinung zu, da können wir gleich gerne nochmal einmal kurz drüber reden. Aber auf der anderen Seite, wenn er hier über Selbstbewusstsein redet, dann musst du auch checken, dass du mit solchen Aussagen das Selbstbewusstsein deines Spielers untergräbst. Und da, also, an Undavs Stelle könnte ich auch verstehen, wenn er sagt, ey, da habe ich keinen Bock drauf, so, das will ich mir nicht geben. Kann er sich nicht leisten, weil seine einzige Chance ist, zur WM zu fahren, keine Frage. Aber es ist nichts als respektlos. Und das sehe ich zu 100% genauso. Vor allem, weil ich auch nicht verstehe, warum. So, warum wird er
ohne versucht, Not,
so
ja.
klein zu halten? So, ja. Ist doch geil, dass er gefeiert wird. Freu dich doch für ihn, dass er vom Stuttgarter Publikum gefeiert wird, dass die ihn lieben und zwar bedingungslos, dass sie sich ihn wünschen, dass er extrem gefeiert wird, wenn er reinkommt und dass man ihm einfach nur Gutes wünscht. So, und ja, von mir aus hat sein Tor dann sogar untermalt, was ein Julian Nagelsmann sich vorstellt von Undav. Nämlich, dass er reinkommt von der Bank und dann explosiv ein Spiel entscheidet. Newsflash, das hat uns 2014 auch ganz gut getan, als da einer von der Bank gekommen ist, der ein Spiel entscheiden konnte. So, und den versuchst du jetzt klein zu machen und das verstehe ich nicht. Und es will auch einfach nicht in meinen Kopf rein. Es ist auch nicht zu erklären. Also, und gerade in der Rolle des Nationaltrainers sage ich unwürdig, komplett unwürdig.
Ja, und vor allem, ich denke mir auch bei Nagelsmann so, natürlich, junger Typ, aber du hast die Bayern gecoacht. Du weißt doch, wie du mit Medien umgehen musst. Du weißt doch generell, wie du mit so Drucksituationen umgehen musst. Also klar, ist jetzt seine erste Weltmeisterschaft, aber eine Heim-EM war jetzt auch nicht so klein. Und da, also, ich störe mich, also doch, natürlich, ich störe mich dran, aber mich wundert es auch einfach, dass dem auch mal niemand sagt, Kollege, so und so hast du vielleicht mit so einer Situation dann auch medial umzugehen. Ich weiß, der soll sich am Ende auf Sportliche konzentrieren, aber es gehört genauso gut dazu, eben ein Team zu managen und eine Mannschaft zu managen. Und ich finde, er macht das wirklich abseits vom Sportlichen, ich fand uns sportlich nicht so schlecht, wie uns jetzt einige natürlich auch wieder gemacht haben, die irgendwie gesagt haben, ja, Gruppen aus, here we go. Nein, Mann, so ist es nicht. Aber so ja, diese kleinen, weichen Faktoren, wo du dann einfach wirklich dir die Interviews anguckst, und ich habe es mir gestern Abend im Bett dann wirklich nochmal ganz angeguckt, weil ich sie dann natürlich nicht live angeguckt habe, aber einfach nur mal so Twitter erst gelesen habe und die Reaktion gelesen habe und kannst dir ja vorstellen, wie das da abgegangen ist. Und ich mir dann auch so dachte, Digga, das kannst du doch nicht ernst meinen, Mann. Der hat dir ja gerade den Arsch gerettet und natürlich ist es ein Testspiel, aber ihr gewinnt das 2-1, der macht das entscheidende Tor und in keiner einzigen Silbe kommt irgendein Lob dafür. Ja. Also kein Lob, er sagt, also er relativiert das quasi runter und sagt, ja gut, das ist sein Job, das ist seine Aufgabe, die hat er erfüllt, aber er hat auch Punkt XYZ nicht gut gemacht. Über einen Spieler, der in der 88. Minute das Siegtor schießt. Das würde kein Bundesliga-Niemand, kein Trainer stellt sich hin und sagt, ja gut, der hat uns jetzt gerade in der 90. Minute zum Sieg geschossen, aber hat halt ansonsten echt eine 5- gespielt. So, ja. Warum?
Ja, absolut. Also, es ist ja auch, keine Ahnung, du kritisierst einen Harry Kane ja auch nicht, wenn der 90 Minuten lang keinen Ball bekommt, aber dann in der 91. Das entscheidende Tor köpft. So. Ja, das ist dann halt auch einfach das Schicksal eines Stürmers, der dann vorne drinnen steht und angewiesen ist darauf, dass er Bälle bekommt. Und ich finde halt, wie gesagt, er hat auch einfach keine Unterstützung bekommen, ist aber der Einzige, der dann niedergeredet wird. Und ich kann es nicht verstehen. Ich kann es wirklich nicht nachvollziehen. Dazu wird dann ein Sané in Watte gepackt und versucht irgendwie in Sphären zu hieven, wo er nicht hingehört, meiner Meinung nach, aktuell. Und vor allem, Nagelsmann steht ja auch nicht mal zu seinem eigenen Wort. Also vor einem Jahr hieß es dann, als sein Wechsel zu Galatasaray klar wurde, wo Fußball-Deutschland sich schon einig war, okay, damit wird es schwierig für ihn für die WM, wo Nagelsmann dann gesagt hat, ja, bei Gala muss er performen. Da muss er dann auch Scorer-Punkte sammeln. Mir ist bewusst, dass er in die türkische Liga wechselt. Aber ich will sehen, wie er in der Champions League performt. Hat dann nicht mehr gespielt. Und wie er in der Liga performt, wo er gerade auch viel auf der Bank sitzt. Und der hat einen Freifahrtschein. So, der kann machen, was er will und wird trotzdem jederzeit gebracht. Und da möchte ich jetzt gerade aber auch direkt nochmal dazu sagen, dass es trotzdem keinerlei Legitimation ist, den Jungen auszupfeifen. Also haben wir selbstverständlich in der Kurve auch mitbekommen, als Leroy Sané eingewechselt wurde und plötzlich die ganze Cannstatter Kurve angefangen hat zu pfeifen. Und da haben Pascal und ich uns sofort hingestellt und haben die Leute angebrüllt, dass sie gefälligst die Schnauze zu halten haben, weil das sind unsere Spieler. Das sind unsere Spieler, die da auf dem Feld stehen, und wenn man ins Stadion kommt, um seine Mannschaft zu unterstützen, dann gilt es nicht, einen Spieler auszupfeifen. Deswegen fand ich auch das Echo danach vollkommen richtig, zu sagen, yo, wir sind ja alles Nationalspieler und versuchen, ein Ziel zu verfolgen, und da bin ich auch absolut dabei. Es muss aber trotzdem auch erlaubt sein, die Leistung von dem Leroy Sané zu kritisieren, weil er auch in diesen beiden Länderspielen nicht gut war.
Nö, also da möchte ich, zumindest hinten raus kann man sagen, er bereitet das Wunderv-Tor schon auch ganz gut vor. Aber ja, es war eine gute Aktion und er hatte schon wirklich viel, viel Zeit, gerade gegen die Schweiz, sehr blass geblieben. Das meinte Nagelsmann ja aber dann auch relativ schnell, dass er sich von der Sané ein bisschen mehr erhofft. Und was ich halt auch immer bei Sané denke, der hat leider das Pech, auf einer Position zu spielen, wo du ein, zwei andere Alternativen hast. Weißt du, ja, also ist jetzt nicht so, als ob der unantastbar ist, gerade wenn du jetzt mal...
Ja gut, Nagelsmann stellt so dar, als wäre er unantastbar.
Ja, aber da habe ich zumindest das Gefühl, dass er da hoffentlich dann auch bei der nächsten und dann letzten Nominierungsphase, und ich gehe fest davon aus, dass Sané mit zur WM fährt, und das finde ich in der Theorie okay, auch gar nicht falsch. Ja. Also nimm ihn mit, aber mit der Leistung ist er kein Startelf-Kandidat, weil du eben noch genug andere gute Optionen hast. Aber wie gesagt, offensiv mache ich mir keine Gedanken. Ich finde auch, wenn du jetzt noch einmal kurz sportlich die Diskussion aufmachst, mir ist es wirklich egal, ob da am Ende Havertz, Woltemade oder Undav startet. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass Undav nicht starten wird. Der kann Stuttgart jetzt noch zum Titel schießen und weiß nicht was machen. Das wird also nicht mehr für die Nationalmannschaft Startelf reichen. Und ich glaube auch, weil das ja dann auch ein, zweimal habe ich auf Twitter gelesen, ja, Undav, in den Interviews hört man halt auch schon raus, er ist nicht zufrieden mit seiner Joker-Rolle. Freunde, verfolgt den mal die letzten 2-3 Jahre. Der gibt immer solche Interviews. Das ist er halt als Typ. Aber glaubt ihr ernsthaft, wenn der als quasi Reservespieler mitfährt, dass der dann schlechte Stimmung macht? Das könnt ihr mich nicht erzählen, dass ihr denkt, dass Undav das war wirklich mein Top-Kommentar. Undav ist halt ein Stimmungskiller für eine Mannschaft. Ja, Bro, dann hast du die letzten 2 Jahre wirklich keine Bundesliga geguckt. Ja. Undav als Stimmungskiller für eine Mannschaft zu beschreiben, ist ja also so weit weg vom Schuss. Der setzt sich ohne zu murren auf die Bank. Und selbst wenn er dann in einem Gruppenspiel mal 90 Minuten auf der Bank sitzt, kann ich mir nicht vorstellen, dass der irgendwie eine Szene macht. Und du wirst ihn brauchen. Und wenn du ihn dann so brauchst, dann sei es drum. Und dann hoffe ich, dass Kai Havertz einfach noch irgendwie ein bisschen in Flow kommt und dann seine 100%igen macht. Ich hoffe, dass Woltemade irgendwie wieder an seine super, super Anfangszeit in der Premier League anknüpfen kann. Und dann, Julian, bring einfach unsere Defensive irgendwie in den Griff. Hab ein gutes Händchen, was du auf der 6 machst. Und dann bin ich auch wieder guter Dinge. Und lieber DFB, schickt dir noch einmal zum Medientraining. Dass er zumindest, er muss ja, wenn er so als Typ ist, mein Gott, ist mir egal, du musst dich am Ende auch um Fußball kümmern. Aber schick dir mal bitte einmal zum Medientraining, damit der weiß, wie man mit seinen eigenen Spielern umgeht.
Ja, nö, ist auch da wieder 100%ige Zustimmung. Ich glaube auch nicht, dass sich da noch was an der Rolle ändern wird. Und dafür ist es jetzt auch zu spät. So, hättest du mir Freitag die Frage gestellt, dann hätte ich gesagt, es gibt einen Case, so, weil ich da durchaus es nur für verdient gehalten hätte, wenn Undav auch schon gegen die Schweiz Minuten bekommen hätte. Du musst ihn nicht starten lassen. Es wäre eine große Chance, ihn starten zu lassen, wo ich auch sage, auch die hat er sich verdient. Also, wenn es darum geht, in der Nationalmannschaft zu spielen, dann tut's mir leid, dann sind wir kein Selbsthilfeverein. So, dann geht's darum, die besten Spieler des Landes aufzustellen. Und das ist gerade Dennis Undav. Natürlich, es gehört mehr dazu. So, du musst eine Mannschaft formen. Aber die Kombination Woltemade-Undav, da müssen wir nicht zu lange zurückdenken, wo das in Stuttgart mal herausragend gut funktioniert hat. Und warum nicht einfach mal ausprobieren? So, klar, ist jetzt auch wieder einer von 80 Millionen Bundestrainern, definitiv. Aber wenn du halt einen hast, der gerade einen Superlauf hat, den du eventuell dann auch nochmal in die richtige Form drücken kannst für die Weltmeisterschaft und dann ein System findest, wie er dir auch im Spiel einfach permanent weiterhilft. Meiner Ansicht nach ist das dann der Job des Bundestrainers, das auch zu probieren. Hat er anders gesehen und dann ist es so. Ich fühle mich auch wohl, wenn Dennis Undav dann von der Bank kommt. So, das ist dann einer, wo du dann sagst, geil, da ist jetzt nochmal frischer Wind drin, da ist einer, der ist gallig und gab auch schon oft genug Spiele, wo wir in der 70. bei einem 0-0 standen und uns frischen Wind gewünscht haben. Da bin ich sehr froh, wenn dieser frische Wind Dennis Undav heißt. Aber wo ich dann auch nochmal einmal rein muss, ist zu sagen, wenn wir rund ums Thema Stimmungskiller uns unterhalten, dann dürfen wir uns auch gerne mal über das Verhalten der Mannschaft unterhalten, die sich 90 Minuten lang wirklich nicht mit Ruhm bekleckern in einem Testspiel gegen Ghana, die Fans im Regen stehen lassen und dann nach dem Spiel sich erdreisten, mal einmal die 16er-Kante abzulaufen und dabei zu klatschen und zu denken, das wäre dann genug. Also sorry, liebe Freunde, in der letzten Länderspielpause vor der WM, wenn man Bock hat, irgendwie die Stimmung im Land zu verbessern, dann ist das nicht der Weg. Also dann hat man sich den Fans auch einfach mal zu stellen und dann hat man da auch mal hinzugehen. So, und das ist ein Thema, das begleitet uns jetzt als Fanbewegung da auch seit 2,5 Jahren und langsam muss ich sagen, ist der Geduldsfaden aufgebraucht.
Ja, ich habe dir das ja schon privat gesagt, dass das mich auf jeden Fall nicht wundert, dass das jetzt hinten raus so ausgeht und dass es dann einfach, keine Ahnung, ja, es ist nicht verankert. Es braucht wahrscheinlich wirklich Jahre, Jahrzehnte, bis du das mal wirklich aufbaust. 2 Jahre reichen nicht, eine Heim-EM reicht nicht.
Ja, aber halt auch mal Eigeninitiative von der Mannschaft, weil ich habe das Gefühl,
wird nichts kommen, Bang. Das ist,
ja,
also,
das ist so. Aber dann muss man sich auch nicht wundern, wenn so eine Bewegung dann halt irgendwann auch wieder ausstirbt. So, weil Respekt ist keine Einbahnstraße und das habe ich jetzt für mich dann auch nochmal am Wochenende festgestellt, weil es als Einbahnstraße behandelt wird. Und das finde ich extrem schade. Und das ist eine Krankheit, die vor allem der Fußball in sich trägt.
Ja, also wie gesagt, ich meine, du und ihr könnt da euch wenig vorwerfen.
Ja.
Habt alles in eurer Macht Stehende versucht, irgendwie da ein bisschen Bewegung in den Laden reinzukriegen. Und wenn der Laden sich nicht bewegen will, und da gehören dann viele, viele Facetten dazu, dann ist es so. Aber ich sehe das leider auch noch in weiter Ferne, dass wir da oder dass ihr da so ein Bewusstsein schaffen könnt, dass das tatsächlich auch irgendwie bei der Mannschaft mal angelangt und bei denen in den Kopf reinkommt.
Ja,
ich glaube, da sind wir leider noch ein bisschen. Ich glaube, da sind wir leider noch ein ganzes gutes Stück entfernt.
Das ist wohl so. Aber schauen wir mal, wie das alles laufen wird. Erstmal drücken wir natürlich trotzdem die Daumen, dass das in irgendeiner Form eine erfolgreiche WM wird, weil für mich war es dann jetzt auch erstmal das letzte Spiel vor der WM-Pause, weil wenn wir dann nochmal in Mainz gegen Finnland testen, da bin ich beruflich verhindert. Und danach geht's dann ja auch schon rüber in die USA. Entsprechend packen wir eine Briefmarke auf den Arsch und wünschen viel Erfolg und hoffen, dass alles irgendwie gut geht. Weil es ist gerade halt auch nur Hoffnung. Also sportlich untermauert wird diese Hoffnung bei mir zumindest gerade aktuell nicht.
Bei mir wird sie zumindest ein bisschen unter. Also ich bin nicht ganz so negativ wie Fußball Deutschland und vielleicht jetzt wie du, aber ja, es ist noch ein bisschen Arbeit zu tun für Bundesjule. Ja. Lass mal Bundesjule mal nochmal arbeiten und dann nominiert er hoffentlich die richtigen Spieler. Und dann geht's los. Ja, gut, was haben wir sonst noch zu erzählen?
Oh, Formel 1 ist losgegangen und in der Formel 1 gibt's auf jeden Fall ein bisschen was zu bereden, weil wir uns da noch gar nicht drüber unterhalten haben. Jetzt ist natürlich gerade wieder eine einmonatige Pause, weil die Rennen in Saudi-Arabien oder in Bahrain und ich weiß es nicht. Es sind zwei Rennen im April abgesagt worden aufgrund der aktuellen Lage im Iran, dass man da gesagt hat, wir können nicht für die Sicherheit garantieren und deswegen fahren wir da nicht. Erstmal sinnvolle Entscheidung, aber das größere Thema in der Formel 1 sind ja schon die Regelanpassungen, wo vor allem jetzt nach dem Rennen am Wochenende, wo das erste Mal einer heftigst gecrashed ist, aufgrund der neuen Regularien, nämlich Olli Berman, der plötzlich mal 50G aushalten musste, nicht ganz zufrieden ist. Die Fahrer sagen, die haben es in der Gewerkschaft schon an die FIA rangetragen, aber die Sorgen wurden nicht erhört. Was machen wir denn erstmal aus neutraler Beobachterbrille mit den Regeländerungen?
Also ich gucke jetzt ja wirklich als absolute Formel 1-Laie da drauf und sage, ich finde es zum einen gut, dass jetzt mal wieder andere Teams schnell sind und vorne sind. Also scheinbar hat das ja schon irgendwie gebracht, die Regeländerungen. Und das hat jetzt mittlerweile auch jemand wie ich mitbekommen, sind schon so einwirkend, dass Autos, die vor der Regeländerung gut waren, scheinbar jetzt nicht mehr automatisch gut sind. Das ist schon mal ein erster Punkt, was ich nicht schlecht finde. Ich finde es theoretisch gut zu sagen, ey, okay, alle, da musst du mir jetzt sagen, 3, 4, 5 Jahre, 6 Jahre.
4, glaube ich.
4 Jahre ziehst du den Schlussstrich, machst neue Regeln und probierst so ein bisschen den Wettbewerb aufrechtzuerhalten. Das vorneweg schon mal gut.
Ja.
Jetzt kommen, finde ich, dann aber schon 1, 2 negative Punkte, weil ich kann mich zumindest erinnern, es ist schon normal, dass erstmal immer ein bisschen gemeckert wird mit der Regelumstellung. Und dass vor allem dann Teams, keine Ahnung, sei es ein Verstappen, sei es generell Red Bull, die natürlich davor einfach ein sehr, sehr gutes Auto hatten, dann erstmal sagen, gefällt uns irgendwie alles jetzt nicht so gut. Womit ich mich jetzt halt schon wieder störe, ist, ich gucke mir diese ersten 3 Rennen an. Ich gucke mir keins davon live an, aber ich gucke mir die Ergebnisse an, ich gucke mir die Highlights an und denke mir schon wieder so ein bisschen, jetzt gibt's aber wieder ein Team, was wirklich viel zu gut ist aktuell und den Rest in Grund und Boden fährt. Und dann hast du es ja nochmal aus Formel-1-Line-Perspektive einfach nur umgedreht. Jetzt ist nicht mehr der Red Bull das gute Auto, sondern wir sind einfach back in good old 2016 oder 2017 und statt Hamilton sitzt jetzt Kimi Antonelli in dem Mercedes und fährt alle in Grund und Boden.
Ja.
Und jetzt kommst du natürlich noch um die Ecke und sagst, ja, die Regel ist aus sportlicher Sicht auch aus den Gründen nicht gut. Und dann, ja, weiß ich nicht, ob es das war.
Ja, also grundsätzlich ist natürlich Karten neu gemischt und dann neue Chancen für alle und dann ist es einfach, wer hat die beste Arbeit geleistet und das hat sich bei Mercedes halt auch schon über die letzten Jahre abgezeichnet. Also, dass die sich wirklich gefreut haben auf diese Regeländerung, weil wer weiß, was da hinter den Kulissen abgeht, da war ja gerade am Anfang der Saison viel Diskussion rund um irgendein Verdichtungsverhältnis im Motor, weshalb Mercedes besser performt als die anderen. Ja, haben sie ihre Hausaufgaben besser gemacht und das wird immer dazu führen, dass ein Team am besten ist. So, und auf der Rennstrecke zeichnet es sich zumindest dahingehend nieder, dass es mehr Überholmanöver gibt. Und ich sag halt, die mehr Überholmanöver ist erstmal cool. Also es ist erstmal cool, von der Perspektive von außen dazu zu gucken. Jetzt ist es aber natürlich, dass jedes Rennen von Begleiterscheinungen begleitet wird, also von Nebenkriegsschauplätzen begleitet wird, dass Max Verstappen nach jedem Rennen rummosert, ey, ich habe keinen Bock mehr und ich fühle mich nicht wohl, das ist Formel E auf Steroiden, so, und dann sage ich halt auch, es ist auch schon irgendwo Aufgabe, dass die Fahrer auch Spaß dran haben und es hat ja nahezu kein Fahrer Spaß. Also ja, ich glaube, ein George Russell und ein Kimi Antonelli, die werden sich gerade nicht beschweren. Die
haben richtig
viel Spaß. Ja, so, aber auch da, ne? Jedes Mal wieder ist es das gleiche Bild. Die sind nicht die besten Fahrer im Feld. Es ist gerade das beste Auto,
das gewinnt. Hast du das Interview von Toto Wolff gesehen? Kimi Antonelli weiß nicht mal, wie man eine Schaltung bedient.
Ja, ja.
Jeder Start, der bleibt einfach stehen. Und dann ist halt, hat das Glück, im besten Auto zu sitzen und fährt sie dann halt danach in Grund und Boden.
Ja, so, weil es war jetzt auch tatsächlich bei jedem der 3 Races dasselbe Bild, Antonelli verkackt den Start, Antonelli fällt von 1 oder 2 zurück auf 4 oder 5 und braucht 3 Runden und dann ist er wieder an der Spitze. So, weil die Mercedes das einfach in der Race Pace rausholen und da kann sich auch keiner gegen wehren. Also die Ferrari jedes Mal mit einem herausragenden Start landen direkt vor den Mercedes und fahren es auch gut. So, ja, aber auf der Geraden werden die halt einfach gefressen und die haben keine Chance, sich dagegen zu wehren. So, und dann, ja, ist halt die Frage, lohnt es dafür, dann so viel Erde zu verbrennen? Weil für mich jetzt aus Zuschauerperspektive, ich guck's mir immer noch gerne an, weil ich das schon auch immer noch als entertaining empfinde. Ich bin jetzt aber auch kein diehard Formel-1-Fan, der die letzten 15 Jahre jedes Rennen geguckt hat. Also, und da kriegt man dann jetzt schon gerade mit, ey, viele Fans verprellst du gerade. Viele Fans haben da wirklich einfach keinen Bock drauf, weil die halt auch sagen, ja, es ist doch am Ende scheißegal, was da auf dem Feld passiert. Der am besten seine Batterie managt und die Batterie, die am besten aufs Auto abgestimmt ist, die gewinnen auch das Rennen. Und so ist es auch jedes Mal wieder gekommen. Deswegen checke ich schon, wo die Leute herkommen, die dann sagen, ja, nee, gut, dann dieses Jahr halt mal ohne mich.
Ja, also, aber weißt du, also wie ist das regeltechnisch? Also die dürfen jetzt ja so ein bisschen auch während der Saison rumbauen und es ist ja normalerweise so, dass dann alles wieder ein bisschen enger sich zusammenschiebt. Aber sind die jetzt auf die nächsten 4 Jahre festgelegt, dass es das dann jetzt ist oder haben die Möglichkeit schon auch nochmal einzugreifen und sagen, ey, komm, wir nehmen das Fahrerfeedback auf und also probieren zumindest so ein bisschen, ohne jetzt die Regeländerungen komplett alle über Bord zu werfen, weil das werden sie logischerweise nicht machen, aber zumindest um so einen, keine Ahnung, so einen Zwischenweg irgendwie zu finden.
Ich hoffe es mal. Also kann dir da auch nicht sagen, wie es da in den Regularien genau aussieht. Grundsätzlich, meistens nähert man sich da ja schon dann irgendwie an und ich glaube, das Grundreglement wird erstmal stehen, aber die Teams werden sich auch im Zweifel über die Jahre einfach besser dran gewöhnen und besser drauf abstimmen. So, wenn es jetzt nicht gerade Aston Martin ist oder ein Cadillac, die wirklich komplett am Ende des Feldes rumeiern, also Aston Martin, da frage ich mich aber auch, was ist da schiefgelaufen, ne? Also, dass die am Anfang der Saison nicht mal in der Lage sind, ein funktionierendes Auto an den Start zu bringen und es da dann bei den ersten Rennen darum geht, ja geil, dann kriegen wir noch ein paar Runden auf dem Kurs. So, dann haben die auch ein bisschen ihren Job verfehlt, das muss man dann da auch dazu sagen. Ja, aber ich glaube schon, dass es sich über die Zeit einfach alles ein bisschen beruhigen wird. Denke aber auch, dass man da natürlich auf das Feedback eingeht und miteinander arbeitet. Max Verstappen sagt ja auch regelmäßig, dass er im Austausch ist mit der FIA. Und die sind ja auch dran interessiert, ihn zu halten. Also so wie ein Verstappen sich gerade äußert, klingt schon danach, als wäre es seine letzte Saison in der Formel 1. Er ist natürlich auch ein sehr impulsiver und emotionaler Typ, der auch das sagt, was ihm durch den Kopf geht. Und damit dann auch teilweise bewusst, teilweise unbewusst einfach Sachen auslöst. Aber die Formel 1 wäre ja schön blöd, wenn sie den Max Verstappen einfach gehen lassen. So, deswegen, da wird man schon, glaube ich, aufeinander zugehen und irgendwie miteinander arbeiten, dass da alles dann doch wieder in fanfreundlichere und fahrerfreundlichere Gefilde sich bewegt.
Ja, gut. Dann werden wir auch da noch ein Auge drauf haben. Ich habe gerade noch mal mein Handy rausgeholt, um zu gucken, was denn die letzten Wochen so anstand und ob wir was Großes vergessen haben. Lass einmal noch kurz über den neuen Afrika-Cup-Sieger sprechen.
Ja,
Marokko, stimmt. Herzlichen Glückwunsch.
Ja.
Spielerisch top gemacht natürlich, vollkommen verdient. Da jetzt 17 Monate im Nachhinein ausgezeichnet worden. Afrika-Cup-Sieger kommt aus Marokko. Die Reaktion vom Senegal fand ich geil. Jetzt hier im Testspiel erstmal natürlich plakativ mit dem Pokal eingelaufen.
Einfach, oh, echt?
Beim Einlauf der Spieler den Pokal gezeigt, ja. Die haben es nochmal klargestellt, ihr könnt uns da gerichtlich erzählen. Ja, was ist das denn für eine Farce?
Also, das ist wirklich irre.
Nochmal, das Spiel war schon natürlich irgendwie eine Farce, aber also lieber afrikanischer Fußballverband, ihr könnt doch nicht durchziehen bei einem Turnier, was ja wirklich dann auch, wenn du jetzt mal das Finale mit all seinen Ecken und Kanten rausnimmst, schon irgendwie auch positiv für Furore gesorgt hat, weil es in der Zeit einfach wirklich das einzig Relevante, um es jetzt mal so auszudrücken, war, was irgendwie im internationalen Fußball abging, weil die Champions League da noch so eine kleine Downphase hatte. Also viele haben den Afrika-Cup einfach verfolgt und mitbekommen und das ist ja schon für den afrikanischen Fußball, mein Gott, guck mal, wer da jetzt alles rumrennt. Also da sind ja wirklich sehr, sehr gute Kicker dabei, die auch in internationalen Top-Clubs spielen.
Wie zum Beispiel dem HSV. Und dann schaffst du es
wirklich so 2-3 Monate danach, also so ein heftiges Eigentor dir zu schießen. Niemand hat doch gemeckert. Niemand wollte doch irgendwas mehr. Mein Gott, Marokko hat's verkackt. Jetzt, so ist es. Senegal, super Sieger. Und dann kommst du wirklich mit so einem, also formidablen, schlechten Urteil um die Ecke. Das ist, kannst du keinem erzählen.
Ja, das ist so. Also auf der anderen Seite, wenn sie sagen, das ist der richtige Weg, finde ich es auch ballsy, das dann durchzuziehen, weil, also wird bei der UEFA niemals passieren, dass die rückwirkend dann einen Turniersieger aberkennen und dann sagen, ja, nee, hier, die andere Mannschaft hat jetzt gewonnen. Da warte ich bei der FIFA auch noch drauf, dass man sich so eine Fehler dann auch einfach eingesteht. Aber ja, es ist schon ein Wahnsinn, was da passiert ist und das dann rückwirkend für nichtig zu erklären, aber wer weiß, vielleicht wollte man die Schlagzeilen auch einfach nochmal nutzen und dann hier nochmal sagen, yo, hier übrigens, wir sind auch immer noch da, also auch wenn wir jetzt seit einem Monat nicht mehr relevant waren, ja, es ist irre, also habe ich so auch noch nie erlebt, dass nachträglich ein Turniersieger geändert wird.
Ja, also liebe FIFA, ihr macht ja viel falsch, aber das könnt ihr bitte weiterhin richtig machen, dass das jetzt vielleicht nicht irgendwie gang und gäbe wird, dass man dann irgendwie vor ein Sportgericht zieht und dann irgendwie im Nachhinein, weil das ist doch auch für Marokko nicht geil, Mann. Also das machst du, freust du dich jetzt im Nachhinein, dass du jetzt doch irgendwie Afrika-Cup-Sieger bist? Glaube ich nicht.
Ja, genau das tun sie jetzt. Ja, nee, aber ja, ansonsten, nee, zu dem Thema habe ich auch nichts mehr. Steht noch was auf deinem Zettel oder soll ich dich mal immer wieder unwissend fragen, was eigentlich in der NBA abgeht und was aus deinen Titelträumen vom Anfang der Saison mit den Warriors geworden ist, die gerade auf Platz 10 im Westen unterwegs sind?
Die sind losgelassen. Es ist leider das eingetreten, was ich so ein bisschen, also was heißt erwartet, aber was man gehofft hat, dass es nicht passiert, wenn du ein sehr, sehr altes Team hast. Die sind alle verletzt. Ja. Soll ich sagen, wir sind wirklich ein Team, das durchgehend verletzt ist. Ich glaube, es gibt ja so eine ganz schöne Rechnung, die Amis sind ja quasi im Salary Cap unterwegs, also mit eben Gehalt, was du pro Jahr deinem Team zahlen darfst, das ist keine Ahnung, wie hoch ist. Bei den Warriors sind aktuell 195 Millionen Euro verletzt. Also ein Jahresgehalt, wie hoch ist der in der NBA? 200-ish Millionen darfst du, glaube ich, deinen Spielern zahlen. 195 Millionen sind bei den Warriors gerade verletzt. Ach, da kannst du dir ja mal ausrechnen, wer da so spielt.
Ist Championship-Fenster damit jetzt dann langsam auch zu? Weil also du hängst mir, glaube ich,
nächstes Jahr kommen die ja alle zurück.
Ja, okay.
Die haben
ja
alle noch gut. Vertrag für nächstes Jahr und dann denkt, dann sind wir super. Wir haben einen neuen 2,24 Meter Letten dazu bekommen, also 2,18 Meter, aber er ist schon so ein bisschen wie wenn man Nyama. Wenn wir den resignen, dann sind wir noch besser geworden. Und wenn die anderen alle zurückkommen und gesund werden, das Ding ist halt, wir reden von, also der eine hat sich das Kreuzband gerissen, der andere hat sich seine Patellasehne gerissen. Das ist scheinbar noch schlimmer als Kreuzband. Und Steph Curry hat auch die ganze Zeit Knieschmerzen, da weiß niemand so richtig, was er hat. Also wenn die alle zurückkommen und alle wieder fit sind, dann schwöre ich, haben wir einen Championship-Kader. Aber wenn das halt nicht der Fall ist, dann muss ich auch als absoluter Believer sagen, dass langsam aber sicher das Fenster sich dann schließen wird, ja.
Ja, aber ich meine, bis zur nächsten Saison sind ja noch 9 Monate. Also bis dahin, ja, wobei.
Kreuzbandriss braucht ungefähr 9 Monate. Also erzähl mir nichts.
Genau so ist es. Da ist noch alles drin für nächstes Jahr. Ich habe gesehen, gab den ersten historischen Moment zwischen LeBron und Bronny. Also LeBron hat das erste Mal für Bronny einen vorbereitet. Sagt halt auch schon alles, ne? Also, dass es erstens so lange gedauert hat und dann auch in einem relativ irrelevanten Spiel. Also, da brauchen wir jetzt noch nicht den nächsten LeBron erwarten, oder?
Nee, das sowieso nicht. Ich habe mich jetzt tatsächlich auch gewundert, dass es wirklich also so lange gedauert hat. Ja. Ich dachte, das ist halt schon irgendwie, keine Ahnung, vor 4-5 Monaten passiert. Und mein Gott, also was ist passiert? LeBron hat einen Pass gespielt und dann hat sein Sohn den Ball reingemacht. Ja. Ist ganz cool, aber in der NBA passiert das relativ häufig in einem Basketballspiel, dass ein Spieler einen Pass macht und dann macht der andere den Ball rein. Und dass das wirklich quasi also bis zum 6. Spiel der Saison gedauert hat, ja. Also, mein Gott, müssen wir auch nicht um heißen Brei drum rumreden. Ich glaube jetzt nicht, dass Bronny so eine wahnsinnig große NBA-Karriere vor sich hat. Das sollte jetzt auch niemanden groß wundern, mein Gott. Aber es ist natürlich irgendwie trotzdem cool, dass das jetzt mit LeBron und Bronny so geklappt hat.
Das ist wohl so. Und ansonsten haben wir noch 6 Spiele in der Regular Season. Also langsam neigt es sich da dem Ende. Du darfst uns gerne mal einmal einen Favoritenabriss geben. Also die Thunder, die ja zwischenzeitlich mal kurz auf Rekordkurs waren, die haben ein bisschen abreißen lassen. Aber ansonsten die Thunder und die Pistons, die scheinen gerade der Shit zu sein.
Ja, also wieder ist es so ein bisschen, im Osten traut man niemand von den Teams wirklich zu, einen Titel zu gewinnen. Aber sind scheinbar trotzdem gut, also kannst die ersten 4 nehmen. Detroit, super, wie gesagt, das beste Beispiel hatten wir auch schon häufiger. Team, das wirklich über Jahre hinweg schlecht war, sehr gute Arbeit gemacht in den Jahren mit Picks und einfach ein gutes Team aufgebaut. Die cashen jetzt aus, ob es am Ende für ganz oben reicht, weiß man nicht, aber sind auf jeden Fall echt, echt gut mit Cunningham auch. Jason Tatum ist jetzt tatsächlich zurück seit einem Monat, glaube ich. Der hatte ja Achillessehnenverletzung. Niemand hat gedacht, dass der diese Saison auch nur einen Fuß auf ein Basketballfeld setzen wird. Aber auch das hatten wir schon mal besprochen. Wirklich, also jetzt nicht Wunderheilung, aber es ist einfach extrem schnell gegangen. Und deswegen sind die Celtics jetzt auch irgendwie wieder ein gutes Team, weil, also muss auch sagen, dass Tatum gut aussieht. Also sieht jetzt nicht wie jemand aus, der halt irgendwie ein halbes Jahr kein Basketball gespielt hat, sondern das wirkt schon sehr flüssig und sehr explosiv. Redet man ja auch immer viel Achillessehnenverletzung. Wie kommst du da zurück? Kevin Durant hat gefühlt zwei Saisons gebraucht. Und also ja, ist jetzt immer noch ein guter Spieler, aber also du weißt, was ich sagen will. Man weiß ja nie so 100%, wie ein Spieler zurückkommt. Und Tatum sieht wirklich gut aus. Aber ja, man guckt schon in Westen. Alle freuen sich auf Wembys ersten richtigen Playoff-Run. Also dann auch wirklich als Favorit. Das ist für mich fast noch mehr die Überschrift, als jetzt wieder über Oklahoma zu reden. Und dann die Lakers, Mann. Aktuell das drittbeste Team. Luka Doncic, sein erster großer Playoff-Run jetzt mit den Lakers. LeBron vielleicht sein letzter großer Playoff-Run. Also das sind für mich eigentlich die großen Storylines jetzt eher für die Playoffs. Also alle wollen Wemby sehen in den Playoffs und alle wollen Luka und LeBron sehen, ist doch klar.
Und so wie es jetzt gerade läuft, Spurs auf 2 und Lakers auf 3, wann würden sie aufeinandertreffen? Ist es dann ein Conference-Halbfinale?
Ja, also genau, in einem möglichen Conference-Halbfinale. Aber erstmal spielst du ja 3-6 und 2-7.
Ja.
Und also das wäre theoretisch schon der Baum, aber erstmal müssen die ihre Hausaufgaben alle machen. Und der Westen ist eng, also da kannst du niemanden so richtig rauszählen.
Deswegen, okay.
Also, natürlich, man wird es sich wünschen, aber das ist jetzt, also das ist wirklich noch zu früh zu sagen, ob das dann auch hinten raus wirklich passiert.
Nun gut, wann geht's da los? Dürft ihr jetzt auch nicht mehr lange drauf brauchen, ne? So 2-3 Wochen, bis wir in die Playoffs reingehen?
Ja, ich glaube, letzter Spieltag, Regular Season Spieltag, ist 13. April. Also genau, jetzt noch 2 Wochen Regular Season und dann geht's ja in der NBA quasi, also in 2,5 Wochen sind dann Playoffs und dann geht's rund. Leider ohne die Warriors in diesem Jahr.
Ja, wobei, erstmal warten, ne? Also Play-Ins kommen ja noch, ne? Warriors stehen auf 10, die werden dann nicht mehr rausfallen, weil die Grizzlies dahinter bei 25-50 stehen, 11 Siege hinter den Warriors, noch nicht aufgeben, da kann doch alles passieren.
Ja, wir gewinnen dann 2 Play-In-Spiele in Folge und dann spielen wir die erste Runde gegen die Thunder. Und dann guck mal, wo die stehen, ja?
Ja, genau, dann putten wir die mal in their place, also das wird gar kein Problem. Ja, naja, schauen wir mal. Dann können wir noch mal einmal Kurzabriss über Handball-Bundesliga geben, weil es ein Riesenspitzenspiel am Wochenende gab. Also der SC Magdeburg steht gerade unangefochten an der Spitze und die Füchse Berlin haben ihre letzte Chance realisieren wollen, doch noch irgendwie deutscher Meister zu werden dieses Jahr. Und da muss man dann leider sagen, das hat nicht geklappt. Also sehr, sehr geiles, hochklassiges Spiel. Aber am Ende der SCM einfach cooler. Aber was halt viel spannender ist, ist jetzt das Rennen um die Champions League, ne? Weil da ist ja jetzt auch schon angekündigt, dass 1-2 Transfers im Sommer auch nach Berlin kommen, die durchaus spannend werden können. Und jetzt gerade ist man Dritter in Berlin. Werden sie schon nervös oder blickt man noch voller Vorfreude auf das letzte Saisonspiel gegen Flensburg-Handewitt, was dann potenziell um Platz 2 entscheidet?
Ja, also nimmst du ja quasi schon ein bisschen vorweg. Also letztes Saisonspiel ist wirklich dann Flensburg gegen Berlin, direktes Duell. Ich glaube, Meisterschaftskampf kannst du jetzt abmoderieren.
Ja.
Das war eben, also das Endspiel jetzt mit Magdeburg und die haben es auch, wenn wir ehrlich sind, verdient über diese Saison hinweg. Also ich glaube, das hatten wir im Podcast fast ein bisschen zu wenig also thematisiert, diese unfassbare Serie vom SCM, die einfach über Monate hinweg kein Spiel mehr verloren haben. Also jeder hat, glaube ich, das Bild hier von Bennett Wiegert, Magdeburger Coach, gesehen, der sich halt sein Bart wachsen lassen hat und gesagt hat, ja gut, ich schneide ihn jetzt so lange nicht mehr ab, bis wir verlieren. Und die haben einfach ewig nicht verloren.
Und macht jetzt er übrigens ein auch gerne.
Das Endspiel.
Ne?
Und selbst wenn sie es verloren hätten, dann hätte Magdeburg immer noch Vorsprung gehabt. Jetzt ist das Ding durch und du sprichst es an. Berlin hat massiv nachgerüstet. Das ist eigentlich ein Kader, der auf jeden Fall für Champions League gebaut ist. Aktuell sind sie Dritter. Das würde nicht reichen. Flensburg auf der 2. Und generell, ich finde, wir können ja natürlich auch einmal, also kommt ja fast ein bisschen zu kurz in diesem Podcast. Ich gucke schon viel Handball jetzt. Ich habe mir auch Magdeburg gegen Berlin logischerweise angeguckt, weil es einfach ein geisteskrankes Spiel war. Ey, Abstiegskampf wird auch noch richtig fetzen. Also gerade mit Leipzig da unten drin, auch noch ein relativ großer Verein. Dann hast du Minden, hast du Wetzlar, hast du den BHC. Also da können wir uns, wenn wir immer in der Bundesliga über ausbleibende Spannung meckern, wobei Bundesliga-Abstiegskampf im Fußball jetzt dieses Jahr auch schon wieder gut ist, da wird der Handball auf jeden Fall nochmal ordentlich Fahrt aufnehmen hinten raus.
Ja, das stimmt. Also vor allem, weil es da halt noch gar nicht klar ist, wer dann da irgendwie runtergeht. Also Gut, ne, wenn du jetzt nach 26 Spieltagen mit 10 Punkten dastehst und immer noch Chancen hast, dann sagt das auch schon viel darüber aus, wie eng es da unten dann auch ist, weil ist jetzt kein Geheimnis, dass Wetzlar und Leipzig wirklich keine gute Saison spielen. Aber ja, also da steckt auf jeden Fall noch viel Potenzial drin. Nochmal kurz, um den Champions League-Kampf da nochmal anzuheizen. Es gibt ja einen neuen Modus nächstes Jahr in der Champions League, aber da ist jetzt gerade noch nicht klar, wer qualifiziert sich denn da alles eigentlich überhaupt für. Also die Champions League wird auf 24 Teams aufgestockt und dann werden 6 Vierergruppen gespielt. Aber ich glaube, dass noch nicht angekündigt wurde, wie viele Teams sich dann auch aus Deutschland qualifizieren, weil... Ja. Wenn ein dicker Mem jetzt tatsächlich nach Berlin wechselt und du dann den Rückraum aus Matthias Gitzel und dicker Mem hast, die dann European League spielen, ey, gute Nacht. Also das funktioniert nicht. Die müssen sich für die Champions League qualifizieren.
Glaube ich, wird am Ende auch so kommen. Aber also selbst, also muss ja nochmal gucken, ne? Also natürlich, aber Gummersbach hat ein Spiel weniger. Ich gehe fest davon aus, dass die am Donnerstag gegen den BHC gewinnen. Dann sind die auch bis auf einen ran. Also ja. Du redest ja nicht nur über das Duell Flensburg gegen Berlin, sondern Gummersbach wird da drücken. Kiel wird irgendwie schon auch noch drücken. Lemgo vielleicht auch noch. Also sind da schon einige Teams, die Berlin noch diese CL-Teilnahme streitig machen können. Und dann genau das, was du gesagt hast. Ey. Du holst wirklich einen der besten Handballer Europas dahin. Neben Matthias Gitzel, den besten Handballer der Welt, den du eh schon in deinem Team hast.
Ey, und Püttlik ja auch noch, ne? Also der ist ja jetzt gerade noch Flensburger, aber versucht sich da ja jetzt schon wegzumotzen. Also für alle, die das nicht mitbekommen.
Kollege, das verstehe ich auch tatsächlich nicht. Ja. Also verstehe ich wirklich, also kann ich null nachvollziehen, dieses ganze Püttlik hin und her.
Ja, also da geht's jetzt echt schon seit Monaten, dass ein Simon Püttlik da auch öffentlich stänkert, wie enttäuscht er von den Flensburgern ist und regelmäßig dagegen die Vereinsführung schießt und es auch nicht aufhört. So, und da musst du dich ja auch erstmal fragen, okay, wo kommt das her? Weil aus Eigenmotivation weiß ich jetzt nicht, ob er das zwingend macht. Aber es ist schon sehr bedenklich. Aber tendenziell gehst du dann in den Rückraum für einen Drittplatzierten, die sich potenziell nicht mal für die Champions League qualifizieren. Und bei Flensburg, ne, also der wirft sie gerade an den Füchsen vorbei.
Ja, na gut. Also, dann haben wir in den nächsten Wochen auf jeden Fall auch noch ein Auge auf Handball.
So ist es. Können auch generell, können wir auch nächste Woche oder sowas dann mal machen, dass wir da dann euch ja nochmal abholen, was denn da eigentlich gerade alles passiert, weil Kiel ist ordentlich am Aufrüsten und genauso Gummersbach in Berlin habt ihr jetzt schon angerissen bekommen, was da alles passiert. Also die nächsten Jahre werden durchaus interessant für den SCM, ob sie da die Dominanz noch weiterziehen können. Aber auch da bin ich erstmal positiv, weil also die sind einfach stark, die sind saustark und haben gerade auch richtig gute Chancen, die Champions League zu gewinnen.
Ja, und im Zweifel ist es ja, also für einen deutschen Sportfan ist es einfach, nochmal, es spielen alle guten Spiele gefühlt dann bald in der Bundesliga. Also wir reden wirklich von NBA-Verhältnissen, wo du dann wirklich so sagst, ja gut, ist halt quasi die NBA des Handballs, da spielen die Superstars und dann wirklich auch die Bank weg durch Superstars. Deswegen, das könnte oder was heißt könnte, das wird auf jeden Fall scheppern die nächsten Jahre und scheppert aktuell schon. Also wenn ihr irgendwie drin seid, aber müssen wir euch wahrscheinlich auch nicht erzählen, dann werdet ihr schon irgendwie drin sein, dass der Saisonabschluss in der Handball-Bundesliga auf jeden Fall Spaß machen wird. Ja,
genau so ist es. Und dann setzen wir einen Haken dran für heute, sagen nochmal sorry für die Verspätung, aber jetzt sind wir zurück.
Ab jetzt wieder jede Woche.
So, so. Und wenn wir mal eine Woche nicht kommen, dann tut überrascht.